Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute den Gastgeber des 57. Kongresses für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, Professor Christoph Heinze, den Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Hallo, Herr Professor Heinze.
Guten Tag, ich freue mich.
Professor Heinze, alles ist vorbereitet. Ihr Kongress, besser der Kongress der DGAM, startet am Donnerstag, 28. September. Wie fühlt man sich als Gastgeber, wenn man auf die Homepage des Kongresses schreiben kann, leider sind keine Anmeldungen mehr möglich, der Kongress ist ausgebucht?
Na, wir freuen uns natürlich einerseits, dass der Kongress so viel Anklang findet und so viel Begeisterung auslöst, und wir bedauern es, dass nicht alle kommen können, denen wir gerne willkommen gesagt hätten bei dem Kongress.
Wie viel kommen insgesamt?
Also es werden über 800 Anmeldungen sein, und wir haben eine ganz breite Gruppe von Hausärztinnen, Hausärzten, Weiterbildungsassistenten, MFAs. Das ist ja auch genau das Ziel, was wir für den Kongress haben, möglichst viele Berufsgruppen zusammenzuführen, gemeinsam diskutieren zu lassen, gemeinsam auch anregen zu lassen durch die Inhalte des Kongresses.
Mhm. Als Leitwort haben Sie ebenfalls auf der Homepage aufgeschrieben, die Hausarztpraxis als Ort für Lehre, Forschung und Weiterbildung. Vision oder Wirklichkeit? Wie greifen Sie dieses Thema an den drei Kongresstagen auf?
Ja, wir erleben ja erstmal, dass die ambulante oder hausärztliche Versorgung im Studium an Bedeutung gewinnt und dass ja auch die Medizinstudierenden mehr erleben, dass sie das Thema interessiert tatsächlich. Und wir erleben, dass das Thema Supramaximalversorgung etwas ist, was ergänzt werden muss durch das, was mit ambulanter Versorgung zu tun hat. Und deswegen spielt der Bereich Lehre eine nicht ganz geringe Rolle auf dem Kongress. Das wird ja auch im Kongressmotto sichtbar, weil wir eben sehen, durch gute Lehre können wir Medizinstudierende dafür gewinnen, für das Fach. Und wir sehen aber auch, Medizinstudierende wollen auch sehen, was kann man neben gute hausärztliche Versorgung noch machen. Und da sehen wir, der Bereich Forschung ist ein ganz, ganz wichtiger, der auch die Attraktivität des Faches erhöht. Und wir sehen zu einem dritten Aspekt, dass die Weiterbildung, die ja zum Teil auch von Universitäten mit unterstützt wird, von den Instituten für Allgemeinmedizin, auch etwas ist, diese Weiterbildungstage und Seminare im Rahmen dieser Kompetenzzentren Weiterbildung, was dann auch nochmal die jungen Kollegen nach der Ausbildung ja unterstützt und bindet in die Weiterbildung hinein zur Allgemeinmedizin.
Mhm. Also das ist tatsächlich auch ein Thema in den Praxen. Da ist ja dann auch der große Bereich Nachwuchsgewinnung auch mit tangiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und wir merken ja, dass die Lehrpraxen, die wir haben, sehr engagiert sind, auch weil sie natürlich die jungen Kolleginnen und Kollegen dazu gewinnen wollen, auch später hausärztlich tätig zu sein. Und wir sehen, dass dieses gelebte Rollenmodell von engagierten Praxen auch das ist, was bei den Studierenden zieht, was die interessiert, wenn die eben sehen, wie breit, wie vielfältig das Fach sein kann und dass das etwas ist, was sie vielleicht auch für später sich vorstellen könnten. Und wir erleben das regelmäßig beim Blockpraktikum Allgemeinmedizin und dem PJ, die eigentlich immer gut evaluiert werden, dass das etwas ist, was von den Studenten sehr positiv aufgenommen wird. Und ich weiß auch von anderen Standorten, dass gute Lehre etwas ist, was durchaus Anerkennung findet, nicht nur bei den Studierenden oder in der Weiterbildung, sondern auch durchaus bei den Universitäten.
Mhm. Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der ApoBank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Wenn man jetzt die Themen für die Keynotes liest, dann drängt sich noch ein anderes Schlüsselthema für die Allgemeinmedizin in Deutschland auf. Und das ist die Stärkung der Primärversorgung. Das ist mir beim Hausärztinnen- und Hausärztetag jetzt in der vergangenen Woche auch schon als sehr stark politischer Schwerpunkt aufgefallen. Die Forderungen nach einem Primärarztsystem zur besseren Steuerung der Patientinnen und Patienten werden drängender. In der Politik scheint das Pendel aber manchmal, habe ich das Gefühl, gerade in die andere Richtung zu schwingen. Hat denn die Allgemeinmedizin Chancen, an diesem Punkt überhaupt Gehör zu finden? Und was kann der Kongress in Berlin jetzt dazu beitragen?
Naja, der Hausärzte, die Hausärztin, Hausärztetag letzte Woche hat es ja nochmal ganz klar benannt. Es fehlen, es sind 5000 unbesetzte Hausarztsitze in Deutschland. Und das ist etwas, was wir an den Universitäten genauso merken. Hier in Berlin ganz konkret gibt es offene Planungsbezirke in Marzahn-Hellersdorf, in Lichtenberg, Treptow-Köpenick. Also das kommt auch in den Städten an. Und das ist schon auch ein Thema, was damit für Berlin an Relevanz hat. Und wir haben regelmäßig auch Kontakt mit der KV Berlin, wo so etwas auch adressiert wird. Und von daher sehe ich schon, dass da auch eine enge Zusammenarbeit des Hausärzteverbandes mit der akademischen Allgemeinmedizin wichtig ist, um da an einem Strang zu ziehen und einerseits zu schauen, dass so etwas wie der Masterplan 2020 bald umgesetzt wird, als auch gemeinsam zu gucken, wie man Konzepte entwickelt, die das Fach so ja übergreifend über die Forschung der Allgemeinmedizin oder die jetzt mehr berufspolitisch orientierte Allgemeinmedizin interessant macht. Und das ist auch das, was die jungen Kolleginnen und Kollegen wollen. Die wollen sehen, dass man da gemeinsam auch Konzepte entwickelt, wie man das gut machen kann.
Mhm. Wenn man sich aber die Weiterbildungszahlen anschaut, dann kommt einem ja schon auch ein bisschen Zweifel. Können denn die wenigen Lehrstühle für Allgemeinmedizin, sie sind inzwischen an fast jeder Uni zwar vertreten, an jeder Universitätsklinik, aber in Relation zu den benötigten Nachwuchszahlen müssten sie ja eigentlich ein Drittel ungefähr der Lehrstühle dann innehaben, aber das ist ja noch weit weg von dem Punkt. Können die wenigen Lehrstühle für Allgemeinmedizin, um zur Frage zurückzukommen, überhaupt so viele neue Hausärztinnen und Hausärzte ja nachliefern, produzieren, wenn man das mal so industriell sagen will, dass die entstehenden Lücken in den kommenden Jahren auch nur annähernd geschlossen werden?
Naja, es bleibt eine Herausforderung, aber wenn man sieht, dass von 38 medizinischen Fakultäten an 36 das Fach organisiert und akademisch vertreten ist, dann sieht man, dass da in den letzten Jahren eine ganze Menge passiert ist. Und die meisten Standorte erleben von den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, den Hausärzten, viel Bereitschaft, auch Studenten auszubilden, wie auch weiterzubilden. Und von daher denke ich, sollten wir nach vorne denken und überlegen, wie können wir gute Konzepte erstellen, dass das Fach so attraktiv wird, dass es, dass viele junge Leute in das Fach hineinfinden. Und es gibt durchaus Konzepte, die sagen, es gibt genügend Hausarztpraxen. Das hat die DGAM ja auch in anderen Papieren schon benannt. Es gibt genügend Hausarztpraxen, die bereit sind, in der Lehre und in der Weiterbildung aktiv zu werden. Und ich denke, wir sollten diese Chancen nutzen. Und ich bin mir sicher, und das kann ich für den Raum Berlin und Umland sagen, wir haben gar kein Problem, genügend engagierte Kolleginnen und Kollegen zu finden, die daran arbeiten, dass es weniger Probleme und Engpässe in der Allgemeinmedizin gibt.
Mhm. Dann, ich bin sehr gespannt auf die Diskussionen da in Berlin. Wir werden ja auch vor Ort sein als Ärztezeitung. Ein weiteres Schwerpunktthema sind ja die Lehren aus der Pandemie, die die DGAM zieht, beziehungsweise die sie auch empfiehlt. Wollen Sie kurz die Position der DGAM erläutern und wie das Thema beim Kongress aufgegriffen wird?
Also wir merken zunächst an der Menge der Beiträge, dass das Thema der Pandemie ein ganz wichtiges ist. Und wenn Sie in das Programm schauen, werden Sie sehen, dass in sehr vielfältiger Art und Weise in Seminaren, Workshops, in den Vorträgen dieses Thema adressiert wird. Vielleicht auch gerade, weil es in der Öffentlichkeit zu wenig Wahrnehmung fand während der Pandemie und auch kurz danach. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum dass die Pressearbeit der DGAM gerade jetzt auch zum Kongress dieses Papier herausgebracht hat. Und letztendlich will ich verweisen auf das, was in dem Papier dann steht, weil ich tatsächlich denke, die hohe Relevanz von Hausärzten wurde ja durch die Pandemie erst deutlich. Und gerade weil ich an einer Universität arbeite, habe ich es bedauert, dass diese krankenhausbezogene Medizin während der Pandemie so im Vordergrund stand und die immense Arbeit, die niedergelassenen Kollegen sowohl mit Corona-Patienten als auch den chronisch Erkrankten ohne Corona- und Covid-Erkrankungen in ihre Praxis gesteckt haben, die wurde überhaupt nicht abgebildet. Und da, denke ich, haben wir auch nochmal einen Auftrag an die Öffentlichkeit, auch an die akademische Allgemeinmedizin und darüber hinaus zu sagen, guckt an, was alles passiert ist, was gelaufen ist, wie wichtig die hausärztliche Versorgung während der Pandemie war. Berücksichtigt das, dass zukünftige Prozesse viel stärker auch aus der Hausärzteschaft geprägt werden. Und das ist ja, denke ich, ein Anliegen, was die DGAM als auch der Hausärzteverband gemeinsam haben.
Da wären wir dann wieder beim Thema der Stärkung der Primärversorgung, nicht? Das bedingt sich dann auch gegenseitig ein bisschen, oder?
Ja, und ich denke, die Stärkung der Primärversorgung, da haben wir, denke ich, doch auch gute Referenten gewinnen können, die aus ihren jeweiligen Perspektiven starke Primärversorgung aus Holland, aus England aufzeigen werden. Und ich hoffe mir so ein bisschen, dass wir Anregung kriegen durch diese Referate auch zu gucken, was können wir auf das deutsche System übertragen, was ist vielleicht in Deutschland anders. Aber um damit auch einwirken zu können in die Politik in Deutschland, dass dieses Thema noch stärker adressiert wird. Und das braucht auch den Diskurs, es braucht die Auseinandersetzung, die Suche nach dem richtigen Weg. Und da sehe ich den Kongress auch als eine sehr gute Möglichkeit, miteinander in den Pausen in Austausch zu treten, nach den besten Wegen zu diskutieren und zu suchen. Und da gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube, wichtig wird sein, sich zuzuhören und zu gucken, was der beste Weg ist.
Mhm. Wirkt das dann auch in irgendeiner Form in die Politik?
Das ist dann sicherlich die Aufgaben der Medien und der Presse und vielleicht auch von Ihnen, diese Aspekte stärker hervorzuheben. Ich kann zumindest sagen, dass wir Grußworte auf dem Kongress haben werden vom Gesundheitsminister, die nochmal zumindest verbal deutlich machen, welche Bedeutung er in der Allgemeinmedizin sieht. Und ich denke, so wie der Hausärztverband das auch tut und die DGAM das auch tut, braucht es immer wieder Impulse, das zu adressieren an die politischen Entscheidungsträger.
Mhm. Dann will ich noch auf ein letztes und drittes Keynote-Thema eingehen. Evidenzbasierte versus kommerzgetriebene Medizin. Ist das wirklich so ein riesiger Gegensatz und könnte es nicht Brücken zwischen diesen beiden Welten geben? Da gibt es ja einen Vortrag eben auch zu diesem Thema und das ist ja doch auch immer wieder Thema bei der DGAM.
Das ist vollkommen richtig. Ich freue mich besonders auch auf diesen Vortrag, weil ich auch hier, wenn man so will, ja auch kontroverse Diskussionen erwarte, wie man dieses Thema angeht. Ich sehe durchaus ein Problem der Kommerzialisierung, auch in der ambulanten Versorgung. Und das zeigt sich auch in Studien, die das ganz gut belegen, dass vor allem, wenn investorgetriebene Gründungen von MVZ stattfinden, die Kosten gehen hoch. Und man sieht, dass die Qualität der Versorgung schlechter werden kann durch solche Konzepte. Das ist jetzt kurz, gerade in diesem Jahr sogar durch das British Medical Journal nochmal publiziert. Und ich denke, die Politik ist gut beraten, dass sie genau schaut, dass man solche kommerziellen Interessen vor allem von solchen externen Geldgebern wirklich minimiert. Und denn das wird ein Thema, ein Zukunftsthema sein, gerade wenn es darum geht, Hausarztsitze aufzukaufen und zu schauen, wie schafft man das, dass ja die hausärztliche Tätigkeit in der Verantwortung der Kolleginnen und Kollegen bleibt, die letztendlich die Arbeit machen und nicht in Konsortien.
Eine große Aufgabe. Vielleicht dann noch eine kleine Ergänzungsfrage. Das war ja jetzt auch gerade beim Hausärztinnen- und Hausärztetag. Da haben ja die Delegierten eine Entschließung zu Leitlinien gefasst, die eigentlich in dieselbe Richtung geht. Da wird ja die Uneinigkeit beklagt zwischen evidenzbasierten und anderen Leitlinien. Und das würde in der Praxis dann viel Arbeit machen, weil die Patienten von der einen Fachgruppe vielleicht was anderes hören als von der anderen Fachgruppe. Ist das Wasser auf ihre Mühlen und rutschen dann der Verband und die Fachgesellschaft mit der neuen Doppelspitze, also die neue Doppelspitze ist ja im Hausärztinnen- und Hausärzteverband, rutscht das enger zusammen, als es vielleicht früher war?
Naja, das Thema Leitlinien ist ja traditionell ein sehr wichtiges für die DGAM und sie hat sich über Jahre viel Reputation erworben in der Qualität hochwertiger Leitlinien, die hausärztlich eine hohe Relevanz haben. Mhm. Und mein Eindruck ist, das wird zunehmend auch sichtbar, nicht nur jetzt vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband, auch von anderen Akteuren. Aber man sieht, dass diese Leitlinien, die passgenauer in die hausärztliche Versorgung hineinpassen als viele andere Leitlinien, die von anderen Spezialisten erstellt wurden, ja auch vermehrt umgesetzt werden in HZV zum Beispiel. Und ich denke, da ist ganz viel Potenzial, auch die Leitlinien unmittelbar in die Versorgung einfließen zu lassen. Mit, ja, aber auch der Feststellung, dass man ja immer gucken muss, wo überhaupt sind Leitlinien in der hausärztlichen Versorgung anwendbar. Auch da gibt es eine interessante Studie, die zeigt, wenn all die Leitlinien, die es zu bestimmten Themen geht, gerade von den Supraspezialisten verfasst, wenn man die umsetzen wollte in der Allgemeinmedizin, dann müsste der Tag mehr als 24 Stunden haben. Also diese Bedeutung, wo gibt es Priorität von Themen, die in Leitlinien gut abzubilden sind, die tatsächlich für die Versorgung hohe Relevanz haben und wo muss man auch schauen, wo der Bereich von Evidenz letztendlich an den Bedarfen und Bedürfnissen von Hausärzten vorbeigeht. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die aber denke ich, auch gerade in der Leitlinienkommission der SEGAM sehr gut abgebildet wird.
Gut, Professor Heinze, haben Sie vielen Dank für die Antworten zu den Themen der Allgemeinmedizin, jetzt kurz vor dem Start des Kongresses. Sie haben ja uns auch lange Zähne gemacht, indem Sie auf das Papier zu den Lehren der Pandemie verwiesen haben und auf vielfältige Workshops. Also ich bin schon sehr gespannt auf die Diskussionen hier in Berlin. Wir sehen uns bestimmt die Tage. Ich freue mich auf 3 Tage im Zeichen der Allgemeinmedizin. Viel Erfolg und alles Gute für Sie.
Vielen Dank, wir freuen uns ebenfalls.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.